Feuer und Flamme, der Reisepodcast von Kneißl Touristik.
Franz, warum bist du Feuer und Flamme für Neuseeland?
Ja, Neuseeland ist für mich, wie viele Reisende dorthin, ein Naturparadies. Und ich bin Feuer und Flamme, weil ich immer das Gefühl habe, wenn ich nach Neuseeland komme, ist das sowas wie eine Anderswelt.
Grüß Gott und herzlich willkommen bei Feuer und Flamme, dem Reisepodcast von Kneißl Touristik. Und alle 14 Tage nehmen wir euch hier mit auf eine ganz konkrete Reise aus dem aktuellen Kneißl-Katalog. Immer in Begleitung von erfahrenen Reiseleiterinnen oder Reiseleitern, die ihre persönlichen Geschichten, besonderen Momente mit uns teilen und genau diese Details liefern, die man auch sonst im Internet, in Blogs oder auch bei der KI nicht so einfach findet. Danke übrigens für all eure Hinweise, euer Feedback und eure Bewertungen auf den Podcast-Plattformen. Ihr könnt uns folgen auf Facebook und auf Instagram unter Kneißl Touristik. Dort laden wir euch wie immer auch Kartenmaterial und die schönsten Bilder der Reise hoch. Und damit sind wir schon angelangt bei Episode 11 und diesmal geht's ganz weit weg, ans andere Ende der Welt, nach Neuseeland. Fast 3 Wochen lang bereisen wir dieses faszinierende Land. Da hast du alles, Fjorde, Regenwälder, Maori-Kultur und traumhafte Küsten. Mein Name ist Robert Seeger, ich bin euer Host in diesem Podcast, quasi euer Reiseleiter. Aber ich habe natürlich auch jemanden wieder bei mir mit im Podcaststudio, der Neuseeland wie seine Westentasche kennt. Einen der erfahrensten Reiseleiter im Kneißl-Team. Bei mir heute zu Gast Dr. Franz Halbertschlager. Er ist Historiker, Geograf, Wanderbuch, Autor sogar für Neuseeland, glaube ich, und natürlich für viele, viele, viele Jahre bereits Reiseleiter bei Kneißl. Mittlerweile bist du quasi der Chef aller Reiseleiter. Beschäftigst dich mit Landschaft, mit Kultur und Geschichte. Da ist natürlich Neuseeland ein Traumziel. Lieber Franz, erstens herzlich willkommen im Podcast und zweitens, ist Neuseeland so eines dieser Länder, wo man gar nie aufhört zu staunen, egal wie oft man hinfährt?
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung, Robert. Ja, Neuseeland, das ist tatsächlich ein kleines Paradies für mich. Also man hört nie auf zu staunen und bei jeder Reise, die ich dorthin mache, treffe ich immer wieder neue Eindrücke. Das Wetter, die Farben, die Landschaft, das spielt so eine große Rolle dort in Neuseeland. Ja, es ist ein Traumziel für mich.
Kann man ungefähr sagen, wie oft warst du schon in Neuseeland?
Ja, das kann man sagen. Also und zwar zum ersten Mal war ich 2003 dort. Mhm. Also das ist jetzt 22 Jahre her. Und insgesamt ist es letzte Jahr meine 11. Reise nach Neuseeland gewesen.
Schön, also wirklich auch schon langsam ein Neuseeland-Experte. Habe ich das richtig gesagt? Du hast auch vor kurzem einen Wanderführer Neuseeland geschrieben, stimmt das?
Das stimmt, ja. Und zwar, das ist ein Wanderbuch. Das sind an die 80 Touren in Neuseeland auf der Nord-Südinsel und auf der Stewart Island. Ja, es macht Riesenspaß. Neuseeland ist das schönste Wanderland dieser Welt mit den schönsten Wanderwegen. Das gibt zumindest behauptet es die neuseeländische Tourismusbehörde.
Und das sagen wir hier als Österreicher, da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, dass wir nicht eins vom Österreich-Tourismus auf die Rübe hier bekommen. Aber klar, es ist eine andere Art von Reiseland.
Natürlich, das ist eine andere Art von Reiseland. Man muss auch sagen, etwa ein Drittel der Landesfläche von Neuseeland ist heute Naturschutzgebiet, also Nationalpark oder Scenic Reserve, wie das heißt. Das heißt, ein guter Teil dieser Landschaft ist geschützt und ist wenig von Menschen handberührt. Also das sind andere Voraussetzungen, als wir in Österreich zum Beispiel haben.
Gut, bevor wir jetzt wirklich dann so weit weg reisen und wirklich eintauchen in diese Wunderwelt Neuseeland, hören wir uns ganz kurz an, eingelesen wie immer von unserer Elisabeth Kneißl-Neumeier. Wie hört sich denn die Reise im Katalog an?
Höhepunkte Neuseelands. Bei unserer Naturerlebnisreise zum schönsten Ende der Welt entführen wir Sie zu den Albatrossen vor der Otago-Halbinsel, zur vergletscherten Silhouette der Alpen, in das Te Papa Nationalmuseum in Wellington und in die magische Glühwürmchengrotte in Te Anau. Wir wandern im Tongariro-Nationalpark, erkunden die pulsierende Metropole von Auckland, erleben mit etwas Glück die Turanga Way Way Regatta bzw. Rangitoto Island und stehen am Kap Reinga, von wo aus die Seelen der Maori in ihre Urheimat Hawaii aufbrechen.
Ja, das klingt ja schon, da klingt ja schon die Einleitung mystisch, muss auch vorneweg gleich mal gestehen, noch ganz oben auf einer Packetlist der Reisen für mich, Neuseeland war ja aber noch nie, muss mich also hier ganz auf deine Expertise hier verlassen. Versuchen wir das zunächst mal irgendwie geografisch einzuordnen. Welche Teile von Neuseeland besuchen wir denn im Zuge dieser fast dreiwöchigen Reise?
Also zunächst einmal, Neuseeland liegt genau auf der anderen Seite des Globus. Das heißt, das ist eine Antipode, wie man so schön sagt. Und Neuseeland ist Teil von Polynesien. Das heißt, das ist die größte Inselgruppe der polynesischen Inseln und liegt ganz im Südwesten. Und wir reisen dorthin über Singapur und schweben dann gewissermaßen über die Südinsel nach Christchurch. Christchurch starten wir diese Runde und fahren dann im Uhrzeigersinn die Südinsel ab, das heißt Christchurch, Dunedin, dann die Westküste bis in den Norden der Südinsel. Dort setzen wir mit der Fähre von Picton nach Wellington über, das heißt wir überqueren die Cookstraße. Und wir suchen dann die Hauptstadt von Neuseeland. Dann geht es Richtung Norden durch die geothermalen Felder von Rotorua und zur größten Stadt der Inselgruppe, also nach Auckland. Und von Auckland besuchen wir zuletzt das Northland. Also es ist ein langer, fingerförmiger Zapfen, der Richtung Norden reicht bis zum Kap Reinga. Und ja, von Auckland treten wir die Rückreise nach Österreich wieder an.
Wunderbar, die Karte, die laden wir euch wie immer hoch auf Instagram und auf Facebook, aber natürlich auch packen wir euch einen Link in die Shownotes direkt zur Reise, auch dort findet ihr alles Wissenswertes darüber. Lieber Franz, du hast es uns schon gesagt, wir starten in Christchurch, wir starten auf der Südinsel von Neuseeland. Jetzt ist wahrscheinlich für viele Menschen, auch die du so begleitest, die kommen oft zum ersten Mal nach Neuseeland, weil das ist ja doch eine weite Reise, wie du gesagt hast, am anderen Ende der Welt. Was ist so dieser erste Eindruck, den man von Neuseeland gewinnt in diesen ersten Tagen, die man dort auf der Südinsel unterwegs ist?
Also der erste Eindruck, die Leute sind haben immer das Gefühl, sie sind in einer anderen Welt gelandet. Also das ist auch mein Eindruck, immer wenn ich dort ankomme. Christchurch ist eine sehr spezielle Stadt, die zweitgrößte Stadt von Neuseeland. Und Christchurch wurde durch ein Erdbeben vernichtet oder zerstört mit sehr viel Toten 2011. Und ist eine wiedererwachte und wiedererbaute Stadt. Mhm. Das ist ein sehr spezieller Eindruck, den man dort gewinnt. Wir fahren zu Beginn der Reise immer auf einen Hügelzug hoch, also die Kashmir Hills, und blicken auf die Stadt und auf die Pazifikküste runter und sehen, wenn wir Richtung Westen schauen, auf die neuseeländischen Alpen hin. Also das ist ein großer Alpenbogen. Und dieser Alpenbogen ist immer von einer weißen Wolke begleitet. Aotearoa ist die Bezeichnung von Neuseeland in der Maori-Sprache, was bedeutet das Land der langen weißen Wolke. Das heißt, alle Wettererscheinungen von Neuseeland kommen vom Westen und bleiben so als Wolkenbänke über den neuseeländischen Alpen hängen. Das ist ein wunderschöner, wunderbarer Eindruck, den man da bekommt. Das ist ein sehr schöner erster Blick auf die größte Ebene von Neuseeland, die Canterbury Plain, auf die Alpen, auf das Meer. Ein eindrucksvoller Start, finde ich.
Wie kann man so festmachen, dass es wie eine andere Welt ist? Was sind so die Dinge, bei denen man das Gefühl hat, man ist wo ganz woanders gelandet?
Das hängt einerseits natürlich mit diesem langen Flug zusammen. Also das heißt, man hat eine lange Zeit, sich vorzubereiten auf eine völlig andere Welt. Und dann landet man und trifft eine Kultur, eine Landschaft, die doch sehr unterschiedlich ist zu Mitteleuropa. ich sage immer, Neuseeland ist ein bisschen retro. Also man fühlt sich zurückversetzt in das Großbritannien der 1970er Jahre. Also sehr sympathische erste Kultureindrücke, die man in Christchurch gewinnt. Und diese Kombination aus Landschaft, Farben, Menschen, Städte, das ist einfach eine andere Welt.
Was erlebt man dann so in den ersten paar Tagen dann in Neuseeland? Wo seid ihr dann unterwegs und was sind da so für dich so die Höhepunkte gleich am Beginn der Reise?
Also wir besuchen zunächst Christchurch, also lernen diese Stadt etwas kennen, also die ja sehr kreativ jetzt wieder hochwächst. Besuchen einen kleinen Vogelpark, Willowbanks, und dort sehen wir, und ich finde, das ist ein guter Einstieg in die Reise, dort sehen wir die wichtigsten endemischen Tiere des Landes. Also Neuseeland ist ja eine Inselgruppe der Vögel, beherrscht von Vögeln. Es hat keine Säugetiere gegeben, bevor die Menschen, die Maori und die Europäer zugewandert sind. Also die Vögel sind die Herrscher der Inselgruppe gewesen und die sind heute sehr stark im Rückzug. Und viele Vögel sind flugunfähig und dort im Willowbank sieht man das Nationaltier von Neuseeland, also den Kiwi. Ja, und dann fahren wir raus Richtung Süden und hoch in das Gebiet der Gletscherseen nach Lake de Capo, durchqueren dort ein Gebiet der Schafzucht, also sehr, sehr viele Schafe, die man dort sehen kann. Das Schaf verbindet man ja mit Neuseeland, allerdings ist auch die Schafzucht etwas im Rückzug inzwischen in Neuseeland. Und wir besuchen einen Schaffarmer und sehen seinen Bauernhof und sehen, wie er ein Schaf schert, auch eine interessante Erfahrung, und auch die Arbeit der Schäferhunde. Ja, und dann kommen wir hoch nach Lake de Capo, das ist ein ganz kleines Dorf an einem See gelegen, gleichnamigen See Lake de Capo, und dort bekommt man den ersten fantastischen optischen Eindruck der Berge. Das heißt, die Kette der neuseeländischen Alpen spiegelt sich in diesen Seen. Es ist ein Gebiet, das sehr wenig lichtverschmutzt ist. Also das heißt, es ist kaum besiedelt und ein fantastischer Nachthimmel. Also das heißt, man sieht die großartige Sternenwelt und natürlich auch das Kreuz des Südens, wenn man Glück hat. Glück hat bedeutet, wenn wenig Bewölkung vorhanden ist, dann hat man eine wunderbare erste Nacht in dieser Hochebene.
Nur, dass man sich das so ein bisschen auch vorstellen kann, von was für einer Höhe der Berge sprechen wir da? Also von diesen neuseeländischen Alpen so ungefähr?
Also der höchste Berg Neuseelands ist 3724 Meter hoch. Also das ist in etwa die Berge, wie in Österreich. Mhm. Also sie heißen eben auch Neuseeländische Alpen, was damit zusammenhängt, dass die Erforschung dieses Gebirges sehr viel von den deutschsprachigen Geologen des 19. Jahrhunderts vorgenommen wurde.
Wo führt uns die Reise dann weiterhin?
Also wir fahren dann zurück Richtung Pazifikküste, also das heißt durchqueren eine Tallandschaft mit sehr vielen fantastischen, breiten Flusstälern und bizarrer Gebirgslandschaft und kommen an die Pazifikküste, fahren entlang der Pazifikküste nach Dunedin. Dunedin ist die zweitgrößte Stadt der Südinsel Neuseelands. Das besuchen wir im Rahmen dieser Reise. Das ist eine wunderschöne, alte, das ist immer relativ natürlich in Neuseeland, weil es gibt wenig alte Städte, aber doch für neuseeländische Verhältnisse eine sehr schöne, von wunderschönen Bauwerken geprägte Stadt.
Wie kann man sich die Küste, diese Pazifikküste vorstellen? Ist das auch eine, wo man baden gehen kann?
Theoretisch ja. Also es ist eine abwechselnde Küste von Fels und Sandbuchten mit fantastischen Formationen auch, also wie die Moriaki Bowl, das sind so große Kugeln, die am Strand liegen. Also das Baden ist möglich, allerdings das Wasser ist nicht besonders warm.
da wir ja, zumindest ich, sehr, sehr wenig Ahnung von Neuseeland haben, vielleicht können wir auch so ein bisschen über Entfernungen sprechen. Wie seid ihr unterwegs? Also mit dem Bus wahrscheinlich, sind das große Entfernungen? Wie groß ist das eigentlich, wenn wir hier reden über diese Südinsel?
Also die Südinsel ist etwas größer als Österreich.
Okay.
Ja, also es ist schon recht beachtlich. Also wir fahren von Christchurch nach Dunedin, das sind circa 350 Kilometer. Okay. Es gibt allerdings in Neuseeland keine Autobahnen, also ganz wenige. Also es wird inzwischen etwas mehr gebaut. Das sind so breite Bundesstraßen, würde man das relativ zu Österreich sehen.
Was erwartet dann da für Wetter?
Zunächst zum Bus, weil du noch zum Bus gefragt hast. Ja. Das sind neuseeländische Busse, je nachdem wie groß die Gruppe ist. Unsere Gruppen sind nicht so groß. Also es ist entweder so ein mittelgroßer Bus, also so ein 35-Sitzer oder ein etwas kleinerer Bus mit Anhänger, wo das Gepäck verstaut ist. Und das Wetter, das ist eine der großen Fragezeichen für alle Neuseeland-Reisenden. An der Ostküste der Südinsel ist das Wetter in der Regel sehr gut. Also das ist eine der trockensten und sonnigsten Ecken von Neuseeland. Christchurch ist eine der trockensten Städte überhaupt. Richtung Süden wird es kühler und das Wetter, wir sind unterwegs entweder im Oktober, November oder Februar, März, also entweder im Spätfrühling oder im Spätsommer. Und im Spätfrühling ist das Wetter wechselhaft. Sonne und Regen wechseln sich ab, wobei das natürlich großartige Eindrücke gibt, wenn Wind, Sonne, Regen, Wolken vorhanden sind. Der Februar, März, der Spätsommer ist eine stabilere Wetterphase in der Regel. Temperaturen so im Süden der Südinsel maximal 20 Grad Celsius.
Wir sind jetzt so 4-5 Tage, glaube ich, unterwegs, ja, und haben schon wirklich, glaube ich, viel erlebt. Es geht jetzt an der Küste, wenn ich das richtig im Kopf habe, weiter auf der Südinsel. Was erleben wir denn in den nächsten Tagen dann so, wenn wir uns weiter Richtung Norden dann bewegen?
Also ganz im Süden besuchen wir noch die Stadt Dunedin und die Otago-Halbinsel. Also das ist sehr berühmt, das ist so ein erloschener Vulkan mit einer fantastischen Tierwelt, also mit einer Albatros-Kolonie und Delfinen, den kleinsten Delfinen der Welt, die man da sehen kann. Und dann queren wir die Südinsel Richtung Westen, also von der Ostküste Richtung Westküste und besuchen den Fiordland National Park. Das ist eine der faszinierendsten Ecken von Neuseeland. Das sind tief eingeschnittene Fjorde, also große, tief eingeschnittene Buchten, die weit ins Hinterland reichen. Das gesamte Gebiet ist etwa ein Drittel der Größe von Österreich und ist ein Nationalpark, der größte Nationalpark Neuseelands. Und dort besuchen wir eines der ganz großen Highlights dieser Reisen, und zwar den Milford Sound. Mhm. Das ist der nördlichste dieser Fjorde, wo wir mit einem Schiff den Fjord abfahren. Das heißt, entlang der Küste des Fjordes Richtung Tasmanische See und wieder zurück. Ein fantastisches Erlebnis. Vor allem die Küstenlandschaft, so hochgeschobene Felswände bei starken Niederschlägen mit tausenden Regenfällen, bei wenig Niederschlägen ein unglaubliches Panorama mit einem der bekanntesten Fotomotive von Neuseeland. Das ist der Mitre Peak, der aussieht wie ein Bischofshut. Das ist ein großartiges Erlebnis. Ja, und dann.
Da wieder kurz eine Frage zu dieser Bootsfahrt. Wie kann man sich das vorstellen? Wie lange ist man da am Boot unterwegs? Also ist das eine Ganztagestour am Boot?
Nein, ist keine Ganztagestour. Ja. Das sind circa 2 Stunden.
Okay.
Aber das sind große Boote mit verschiedenen der Rassen. Also das heißt, man kann relativ meeresnahe sein, aber auch ganz hoch. Und diese verschiedenen Terrassen ermöglichen sehr unterschiedliche Ausblicke und die Boote fahren ganz nah heran an diese großartigen Wasserfälle.
Wie geht's dann weiter?
Ja, wir besuchen dann, wir machen das ja besonders gut bei Kneißl Touristik, muss ich sagen. Wir übernachten in Deanau, also das ist so das kleine Zentrum des Fiordland National Parks. und nehmen das Boot am Morgen. Das heißt, da sind sehr wenige Leute am Boot, sehr wenige Leute auf der Route zum Milford Sound unterwegs. Und die meisten Gäste starten aber in Queenston und fahren eine lange Strecke bis zum Milford Sound und dann wieder zurück die gleiche Strecke. Und die haben die Bootsfahrt am Nachmittag. Das heißt, wir machen das cleverer als die anderen Reiseveranstalter. Aber wir besuchen dann nach dem Fiordland National Park auch Queenston. Das ist so ein kleines pulsierendes Zentrum auf der Südinsel. Und sehr berühmt, weil in der Gegend von Queenston sehr viele Szenen aus dem Herrn der Ringe gedreht wurden.
Schön, dass du es endlich sagst.
Ja. Ich habe den richtigen Zeitpunkt abgewartet.
Weil das hätte man ja eigentlich schon sagen können, wo du sagst, man taucht in eine andere Welt ein, man taucht in Mittelerde ein. Also es ist das Auenland und Mordor und alles kommt irgendwie da vor in Herr der Ringe. Ich glaube, es wurde komplett, also alle drei Herr der Ringe und die Hobbits wurden alle dort gedreht. Ist das etwas, was die Gäste auch aktiv nachfragen? Ist das, was die Leute wissen?
Das ist eine interessante Frage. Ich finde, vor 5, 6 Jahren haben es alle gewusst. Mhm. Ich spreche das immer an auf der Reise, heute sind es wenige. Aber manchmal sehr Begeisterte und die wollen dann auch zu den Drehorten und zu den Schauplätzen fahren. Aber es gibt immer mehr Leute, die das überhaupt nicht kennen. Ich weiß auch, ich war 2003 eben zum ersten Mal dort. Damals war ein Riesenhype um den Herrn der Ringe. Da hat man in Queenstown beispielsweise viele Leute in den Kostümen herumgehen sehen. Das ist heute etwas verschwunden. Es gibt ein bisschen Tourismus noch auf den Spuren von Herrn der Ringe, aber ja, wenig, vergleichsweise wenig. Aber wer ein Fan ist, der wird diese Landschaften ununterbrochen wieder entdecken.
Jetzt hast du schon ein bisschen so ein paar Mal angedeutet, so ein bisschen den Tourismus. Vielleicht auch, dass wir über das so ein bisschen reden können. Ist Neuseeland ein stark besuchtes Reiseland? Sind an diesen Top-Destinationen auch wirklich viele Menschen? Wie kann man sich das so vorstellen?
Also Neuseeland ist zur Hauptreisezeit vergleichsweise stark besucht, aber wenn man die Karte betrachtet, Neuseeland ist ja sehr isoliert. Das heißt, es ist ziemlich weit weg von den Touristenmärkten, also von den Herkunftsmärkten im Tourismus. Man merkt im Dezember, Jänner, wenn man nach Neuseeland reist, sind sehr viele Besucher aus Ostasien, also China, Japan, auch aus Indien unterwegs. Aber insgesamt vergleichsweise wenig. Zu unseren Reisezeiten, also Oktober, November, sind ganz wenig Leute unterwegs. Okay. Also das ist der Spätfrühling. Und im Spätsommer ein bisschen mehr, aber auch vergleichsweise wenig. Natürlich, es gibt ein paar Hotspots, also wie Queenston beispielsweise. Da sind viele Leute, vor allem junge Leute unterwegs, weil das ist eine Adrenalinhochburg.
Genau. Und wir sind auch in unserer Reise in Queenston angekommen. Wohin verschlägt es uns von dort weg? Wohin führt die Reise weiter?
Ja, wir fahren dann an der Westküste der Südinsel Richtung Norden. Das ist eine unglaublich faszinierende Strecke, die wir da einschlagen. Eine großartige Küstenlandschaft mit Steilküste, abwechselnd mit Sandstränden. Und dieser Teil von Neuseeland ist sehr dünn besiedelt. Mhm. Also es gibt keine größeren Städte. Das hängt auch damit zusammen, dass diese Küste von See her nicht erreichbar ist, sondern nur ganz schlecht erreichbar ist, weil die Tasmanische See sehr stürmisch ist, sondern nur vom Osten her erschlossen wurde. Und da gibt es wunderschöne Küstenformationen. Also wir besuchen Bunakaiki, das ist auch ein Nationalpark mit einer fantastischen Kalkstein-Sandsteinküste. Und wir besuchen auch eine berühmte Kaplandschaft. Das ist Cape Foulwind. Das ist relativ weit im Norden der Südinsel bereits mit einer Seebärenkolonie.
Kannst du kurz sagen, was Seebären sind? Vielleicht, wenn das jetzt nicht jeder weiß.
Seebären schauen sehr ähnlich aus wie Seelöwen, haben aber nur ein dickeres Fell. Also gehören aber zu den Sea Lions.
Und der Name des Capes, also Foulwind, der spricht schon ein bisschen dafür, wie es dort windig auch zugeht, oder?
Ja, es hat nichts mit Geruch zu tun, sondern es sind schlechte Winde. Und der Begriff geht auf James Cook zurück. Mhm. Also der James Cook hat diese Küste kartiert und den Küstenverlauf folgend hat an dieser Küste festgestellt, dass die Winde sehr ungünstig dort wehen. Daher kommt die Bezeichnung Faulwind.
Man kommt dann, glaube ich, nach Nelson in der Tasmanischen Bucht oder so. Was kann man über Nelson sagen, bevor wir uns dann kurz wieder eine Stelle aus dem Katalog anhören?
Nelson ist eine der größten Städte der Südinsel. Es war zeitlang auch im Gespräch als Hauptstadt. Das hat sich einige Male verändert im Laufe der Geschichte von Neuseeland. Und es ist eine sehr schön gelegene Stadt. Heute wichtiges Wirtschaftszentrum. Gegründet wurde es von englischen, niederländischen und deutschen Siedlern. Aber es ist eine eindrucksvolle Stadt.
Wir sind jetzt 10 Tage unterwegs. Hören wir uns einmal an, wieder aus dem Katalog, wie sich der 11. Tag anhört und was man da so erlebt.
Neuseeland. 11. Tag. Nelson. Ausflug Abel Tasman Nationalpark. Ganztagesausflug in den Abel Tasman Nationalpark, der mit ca. 235 Quadratkilometer zwar der kleinste, wohl aber einer der schönsten Nationalparks Neuseelands ist. Mit einem Boot geht es entlang der Küste zum Ausgangspunkt unserer Wanderung. Wahlweise 2,5 oder 3 bis 4 Stunden entlang unberührter Sandstrände, gesäumt von Küstenwäldern.
Ja, Franz, jetzt sind wir auch einmal dort angekommen, wo eines offenbar deiner Leidenschaften liegt. Wir sind beim Wandern. Ich glaube, wir haben vorher auch schon Gelegenheiten zum Wandern gehabt, aber das klingt ja nach einer atemberaubenden Wanderung.
Das ist tatsächlich ein wunderschöner Landstrich. Also das heißt, wir fahren an diesem Tag mit einem Sea Shuttle, das ist so wie ein Wassertaxi der Küste entlang, steigen an einer Stelle aus und gehen einen Küstenabschnitt eines Weitwanderweges. Das ist einer der Great Walks, der großen Wanderwege von Neuseeland. Und diese Wanderung führt durch einen wunderbaren Küstenwald, über leichte Hügel drüber und immer an der Küste entlang. Also man sieht wunderschöne Sandbuchten, die golden glänzen. Deswegen ist es das Gebiet der goldenen Küste, so wird das auch genannt. Das hängt mit der Geologie zusammen. Das ist ein sehr grobkörniger Granit, der hier weg erodiert wurde durch die Küstengewässer mit auch großartigen geologischen Formationen. Da gibt es einen berühmten gespaltenen Apfel. Das ist so ein großer Granitfelsen, der wie ein Apfel aussieht und in der Mitte auseinandergebrochen ist. Das heißt, für die Leute, die gerne wandern, das ist ein vergleichsweise einfacher Wanderweg, der schon ein bisschen bergauf und bergab geht, aber immer wieder auch der Küste entlang führt und ein unglaubliches Panorama bietet. Immer wieder runter auf diese Sandbuchten. Wenn es auf der Reise Leute gibt, die nicht gerne wandern oder die so Befürchtung haben, dass sie das nicht schaffen, diese Route zurückzulegen, dann gibt es Badebuchten. Das heißt, dann steigt man in einer Badebucht aus, kann eine kurze Runde gehen, eine kurze Runde wandern und dann baden. Das ist tatsächlich ein berühmtes Badegebiet.
Klingt beides toll. Also für meine Kombination wäre ja Wandern, dann Baden.
Ist beides möglich.
Am liebsten natürlich. So, und jetzt verlassen wir dann die Südinsel, glaube ich, schon am nächsten Tag und überfahren die Cookstraße und kommen auf die Nordinsel. Wie kann man sich diese Überfahrt so vorstellen?
Das ist eine sehr große Fähre, also eine riesige Fähre. Die Cookstraße selbst ist legendär. Legendär als eine der stürmischsten Wasserstraßen.
Okay, immer?
Nein, nicht immer, aber oft.
Ja, aber du lachst das schon, ist, da war es schon ein paar Mal stürmisch, oder?
Es war schon mal stürmisch, das hat so einen Düseneffekt zwischen den beiden Inseln. Aber die Fähre ist riesig, also das heißt, man spürt es schon und man fährt zunächst so einen Sund raus, also mit einer sehr schönen Insel- und Buchtlandschaft und dann kommt man in den stürmischen Teil, wenn es stürmisch ist, und fährt dann in die Bucht von Wellington ein. Das ist eine tolle Überfahrt, also für Fotografen ein echter Genuss.
Dauert wie lang ungefähr?
Die Fahrt dauert 3,5 Stunden.
Okay. Und dann kommt man nach Wellington, jetzt ist man auf der Nordinsel. Was erleben wir dann in Wellington? Was steht da so am Programm?
Wellington ist die Hauptstadt von Neuseeland, aber nicht die größte Stadt. Sie wirkt sehr groß, hat Hochhäuser, liegt direkt an der Bucht, hat so ein kleines Manhattan, so könnte man diese Stadt bezeichnen. Und wir erleben einige Sachen. Wir besuchen das sogenannte politische Viertel von Neuseeland, also mit dem Sitz des Parlaments und des Regierungspalastes, mit dem Sitz der wichtigsten Kirchen des Landes. Und dann unternehmen wir einen Ausflug auf den Kelburn Hill. Da gibt es eine berühmte Schrägseilbahn. Okay. Also das ist so ein Cable Car. Mhm. Und von oben hat man einen großartigen Blick auf die Bucht von Wellington. Und schließlich besuchen wir das Te Papa Museum. Also das ist das Nationalmuseum von Neuseeland. Ein fantastisches Bauwerk. Also auch von der Architektur, von der Optik her soll vieles inkludieren, Nord- und Südinsel zusammenbringen, Kultur und Natur zusammenbringen. Und das hat wirklich tolle Sammlungen. Es ist ein eher didaktisches Museum. Also es ist gedacht als so ein großer Wissenskomplex für die neuseeländische Bevölkerung, damit Neuseeländer und Neuseeländerinnen über ihr Land, über ihre Geschichte, über die Entwicklung, über die Natur, über die Geologie, über die Pflanzen- und Tierwelt forschen und das wahrnehmen können. Sehr, sehr gut gemacht, auch dieses Museum, also sehr gut aufbereitet. Und dort hat man die Möglichkeit, alte Maori auch Architektur zu sehen. Das gibt es in Neuseeland relativ wenig und in diesem Museum sieht man aber eine sehr gute Auswahl.
Ich glaube, in diese Kultur taucht man ja dann in den nächsten Tagen noch ein bisschen tiefer ein. Hören wir uns jetzt mal kurz an, den 14. Tag aus dem Kalender, wieder eingelesen von der Elisabeth Kneißl-Neumeier.
Neuseeland, 14. Tag, Tongariro Nationalpark, Lake Taupo, Waiotapu, Rotorua mit Hangi. Wanderung in der einzigartigen Landschaft des Tongariro-Nationalparks zu den Taranaki Falls. Einfache Rundwanderung, circa 2 Stunden. Anschließend Fahrt an den malerischen Lake Taupo und zu den spektakulären Huka-Wasserfällen. Über Waiotapu, wo der Champagne Pool eines der vielen Naturwunder darstellt, gelangen wir nach Rotorua, das für seine geothermale Aktivität bekannt ist. Ein besonderes Erlebnis ist die Begegnung mit den Maoris, den polynesischen Bewohnern Neuseelands, bei einem traditionellen Hangi-Abendessen.
Da habe ich jetzt ganz viele Fragen zu diesem Tag. Wir kommen dann am Ende so ein bisschen zu meinem Lieblingsthema. Es geht zum Essen. Erzähl uns aber vielleicht so ein bisschen über die Eindrücke, die man an diesem Tag so gewinnt, wenn man auch so diese ursprüngliche Kultur Neuseelands dann wirklich mit eigenen Augen sieht.
Also wir durchqueren an diesem Tag ja zunächst den Tongariro National Park. Das ist der älteste Nationalpark von Neuseeland. Das ist eine Zone von Vulkanen. Also die Nordinsel ist sehr vulkanisch geprägt. Das ist auch der höchste Berg der Nordinsel, der Ruapehu. Und wieder für Fans von Herrn der Ringe, also dort liegt Mordor. Ja, also dort liegen diese berühmten Vulkane.
Der Schicksalsberg.
Der Schicksalsberg ist einer dieser 3 Vulkane. Ja, und dann besuchen wir Rotorua. Und Rotorua ist eines der Zentren, wo Maori-Kultur noch zu erleben ist in Neuseeland. Die Maori sind keine Ureinwohner Neuseelands, sondern sind wie die Europäer auch zugewandert. Und zwar um 1250 bis 1300, geht man heute davon aus. Und in dieser Ecke, diese geothermalen Felder um Rotorua, da ist eine relativ große Dichte an Maori-Bevölkerung noch vorhanden. Wir besuchen da am Abend ein Hangi, ein traditionelles Abendessen in einer Maori-Gemeinschaft. Und ja, nachdem du so ein großes Interesse am Essen hast, hast du eine Idee, was Hangi genau ist?
Gar keins. Ich hätte mal rein instinktiv auf Schaf oder Lamm getippt, aber wahrscheinlich liege ich da völlig daneben.
Ursprünglich sicher nicht Schaf und Lamm, weil die Lämmer und Schafe sind erst mit den Europäern auf die Insel gekommen. Also das ist eine Zubereitungsart und zwar das sind so Erdgruben. Man hat dort in den geothermalen Feldern auch die Temperatur, die erhöhte Temperatur des Bodens genutzt und hat dort Fleisch und Gemüse gedünstet. Und das ist nur der Kochvorgang. Mhm. Maori würzen sehr wenig, aber heute für unser Hangi-Essen bekommen wir meist Lamm und verschiedene Gemüsesorten und Pute oder Händel oder Huhn. Also sowas in diese Richtung. Was immer dabei ist, ist Kumara. Kumara ist eine Art Süßkartoffel, die traditionellerweise in Neuseeland zu finden ist. Man geht heute davon aus, dass die Maori diese Süßkartoffel mitgenommen hat. Die gibt viele Rätseln auf über die seefahrerische Tradition der Maori. Weil Kumara ist eine Kartoffel, die ursprünglich aus Amerika kommt und wie die in den polynesischen Raum gekommen ist und dann weiter nach Neuseeland, das ist eine der großen Fragen. Genau. Aber das Essen ist fantastisch. Es ist nicht nur das Essen, sondern wir haben dort auch eine kulturelle Vorführung. Das heißt, die Maori präsentieren ihre Kultur, ihre Gesänge, ihre Tänze, auch ihre Musik und wir erleben dort einen Hakka.
Genau. Wollte ich schon fragen, wann kommt endlich der Hakka, der ja vielleicht das bekannteste kulturelle, wie soll ich sagen, Gut ist, das man heute bei uns noch kennt. Man kennt es vor allem auch von den All Blacks, vom neuseeländischen Rugby-Team. Und ist es so eindrucksvoll, es live zu sehen, wie es schon im Fernsehen ist?
Es ist unglaublich eindrucksvoll. Also ich bin ein Riesenfan. Natürlich, je mehr Leute das Hakka machen und je robuster die Personen sind, umso toller ist der Eindruck. Dort in Rotorua, bei unserem Hangi-Essen, ist es eine ganze Familie, die das vorführt. Also es sind Frauen, Männer, Kinder, die der Hakka auch mitmachen. Ist toll, ist großartig.
Was hat das eigentlich ursprünglich für eine Bedeutung? Im Rugby habe ich immer das Gefühl, es soll die Gegner ein bisschen einschüchtern.
Ja, Hakka ist eine Art Kriegsritual. Das ist, um die Leute vor den Kampfhandlungen in Trance zu versetzen und sie so richtig anzustacheln. Also insofern, es ist keine Kampfhandlung natürlich im Rugby, aber insofern hat man das übernommen auf das Spielfeld. Und das Schöne beim Hakka im Rugby ist, dass es ja nicht nur die Maori machen, sondern eben auch alle.
Genau, das ist das Schöne. Bleiben wir noch ganz kurz beim Essen. Wir haben jetzt quasi über einen Abend gesprochen, aber wir sind ja drei Wochen fast in Neuseeland. Was erwartet einen denn sonst kulinarisch in Neuseeland? Was isst man denn die ganze Zeit auf dieser Reise?
Also die Cuisine, also die Küche von Neuseeland ist sehr speziell.
Okay.
Sehr speziell. Und zwar es ist zum guten Teil ist es eine angelsächsisch geprägte Küche, natürlich mit lokalen Produkten. Es gibt ganz wenig Fusion-Cuisine, also das heißt, wo man unterschiedliche Küchen vermischt, weil es gibt eine sehr große Gruppe an Zuwanderern aus Asien, also Südasien und Ostasien. Also es gibt wenig Mischküche. Es gibt ein Gericht, wo ich immer allen Leuten sage, das sollen sie unbedingt einmal essen, wenn sie nach Neuseeland kommen. Das ist Lamb Shank. Und zwar, das ist eine geschmorte Lammhaxe. Und zwar das ist ein großartiges Gericht. Also die wird in Wurzelgemüse geschmort und mit so Kartoffelpüree serviert. Aber sonst gibt es traditionellerweise sehr viel Fish and Chips, bekommt man fast überall. Oder Pork Belly, das ist so ein glasierter Schweinebauch. Okay. Oder Ja, so Spare Ribs. Mhm. Die Spare Ribs werden aber nicht so traditionell gegrillt wie bei uns. Also schon gegrillt, ja. Aber vorher gekocht und mit so einer Soße übergossen. Es ist eine sehr kalorienreiche Kost und sehr, sehr üppig. Mhm. Also sehr üppig, riesige Portionen. Als ich zum ersten Mal nach Neuseeland gekommen bin, sind mir die riesengroßen Menschen aufgefallen. Ich bin ja nicht so groß, aber die vielen Neuseeländer sind sehr groß und auch sehr schwer.
Robust,
genau. Und das hängt natürlich auch mit dieser Kost zusammen.
Was trinkt man dazu? Ich glaube, Neuseeland hat auch einen ausgezeichneten Wein. Und was trinken Sie sonst so?
Also natürlich einen ausgezeichneten Wein, also es ist hauptsächlich Weißwein, das ist ein Chardonnay, Sauvignon Blanc, aber der Großteil der Neuseeländer trinkt Bier. Mhm. Also es gibt unglaublich viel so handwerkliches Bier und einiges…
So Microbrewery,
ja,
wie man heute sagen würde.
Genau. Und einige große Brauereien. Ich persönlich bin ein Fan vom Spites. Spites ist ein Bier, das in Dunedin gebraut wird auf der Südinsel.
Wunderbar. Schaut, dass da, dass wir jetzt nicht irgendwie ein bisschen ein Lamperl und ein kleines Bier haben. So, aber wir müssen weiter auf der Reise. Wir sind jetzt auf der Nordinsel. Wir sind jetzt schon 2 Wochen gut unterwegs. Was kommen denn noch für Highlights jetzt auf uns zu in dieser letzten Woche der Reise?
Also wir besuchen die Stadt Auckland, eine faszinierende, pulsierende Metropole, wunderschön gelegen. Und wir besuchen das Nordland. Das Nordland ist der Landstreifen nördlich von Auckland mit dem nördlichsten Punkt der Inselgruppe, dem Kap Ranga. Und was uns noch bevorsteht, ist ein Ausflug auf eine kleine Vulkaninsel, der jüngste Vulkanausbruch in der Bucht von Auckland, Rangitoto Island. Also da macht man eine Wanderung auf den Vulkankrater mit fantastischem Ausblick in die Bucht von Auckland. Ja, und dann besuchen wir den Waipua Forest. Das ist eine Waldlandschaft, wo es traditionelle Baumbestände noch gibt. Also die berühmte Kauri. Kauri-Fichte, hat man früher gesagt, aber man spricht heute von einer Araucarie. Das ist der traditionellste Baum im Norden von Neuseeland. Da besuchen wir den 10. größten Baum der Welt.
Den 10. größten Baum der Welt?
Welt, den Tanemahuta. Tanemahuta, der Herr des Waldes, wird er genannt, fantastisch. Über 50 Meter hoch, 14 Meter Umfang. Ein richtiges Wunder der Natur. Dann besuchen wir in Kawakawa eine Besonderheit für Österreich, und zwar ein Bauwerk, das Friedensreich Hundertwasser bauen hat lassen, eine öffentliche Toilette, die bis heute genutzt wird. Er hat Neuseeland geliebt, so wie ich, und ist auch in Neuseeland bestattet.
Also wirklich, das
er ist auf Neuseeland gestorben. Und sein Grab liegt unter einem Tulpenbaum.
Aha. Und hat das für die Neuseeländer, wissen die das? Ist der für die ein bedeutender Künstler oder ist der, hat sie in Vergessenheit geraten?
Der österreichische Hippie, so wird er genannt.
Okay.
Also diese kleine Stadt Kawakawa, die nützt ein bisschen diesen Ruhm von Friedensreich Hundertwasser. Es ist schon eine touristische Attraktion. Und es ist ein hübsches, kleines Bauwerk. Es ist das einzige Bauwerk auf Neuseeland und sein letztes, das er in Auftrag gegeben hat. Ja, Neuseeländer kennen ihn. Also wahrscheinlich nicht alle, aber viele kennen ihn.
Ja, und kurz bevor es dann zurückgeht, lese ich ja hier im Reiseprogramm, geht es noch 90 Mile Beach mit den großen Sanddünen. Das ist ja auch noch einmal so ein bisschen ein Strandhighlight, stimmt nicht, aber so ein doch wieder ganz anderes Highlight, oder?
Ja, es ist ein anderes Highlight. Es ist ein langer Sandstrand, der ist nicht tatsächlich 90 Meilen lang, aber relativ lang. Und die Besonderheit ist, wir fahren dort mit einem Spezialbus direkt am Strand. Das heißt, der Spezialbus kann runterfahren. Okay. Und wir fahren dann 20, 30 Kilometer am Strand entlang. Es ist ein wirklich spezielles Erlebnis.
Und dann kommen wir ja langsam wieder zurück nach Auckland, also Reise neigt sich dem Ende zu. Und es geht ja dann von Auckland zurück, oder?
Wir fliegen von Auckland zurück und zwar über Singapur nach Europa.
Und wenn man jetzt an all diese 21 Tage so ein bisschen denkt, gibt es so einen Ort, wo du sagst, das ist so mein Lieblingsort?
Es gibt viele Lieblingsorte, das kannst du dir wahrscheinlich vorstellen,
natürlich. Robert. Das ist eine ganz schwierige Frage, immer eine ganz schwierige Frage.
Ja, also es gibt schon einen Ort, den ich sehr speziell finde. Und zwar relativ am Ende der Reise besuchen wir eine kleine Insel, die heißt Urebukabuka Island. Das klingt schon nach Südsee.
Ja.
Und es ist auch sehr, ja, sehr speziell. Eine unbewohnte Insel, wo man mit einem Boot anlegen kann und dort eine kleine Wanderung über diese Insel da besteigt man so einen kleinen Hügel und blickt über eine fantastische Landschaft an Wasser, Inseln, Buchten, Sand. Großartig. Das ist mein Lieblingsort.
Ein paar praktische Tipps vielleicht. Was sollte man auf jeden Fall mitnehmen auf diese Reise? Gibt es irgendwelche Gefahren, die auf einen lauern? Ist die Reise für jeden geeignet?
Gefahren gibt es nicht. Es gibt keine wilden Tiere, kein einziges wildes Tier auf Neuseeland. Also wild im Sinne von gefährlich oder giftig. Ja. Was man mitbringen soll, ist Kleidung, die für alle Wetter- und Klimabedingungen passen. Das heißt, viele Leute unterschätzen, dass es in Neuseeland auch etwas kühler sein kann, besonders auf der Südinsel. Und auch regensichere Kleidung. Also das heißt Regenschirm oder irgendwas Vergleichbares. Sonst braucht man nur mitbringen, ja, das Interesse an dem Land und Begeisterung für das Land. Ein bisschen Ausdauer, weil die Reise ist lange, so wie du eben auch jetzt gesagt hast. Und ich versuche das als Reiseleiter so zu machen, dass nicht noch einer Woche die Leute erschöpft sind, sondern versucht den Leuten immer nahezubringen, dass man schon auch Ruhephasen braucht, damit man bis zum Schluss aufmerksam ist. Aber das Land bietet so viele Abwechslungen und so viel Spannung, dass das natürlich im Programm auch gegeben ist.
Ja, und ich meine, man fliegt auf die andere Seite der Welt, es ist weit zum Fliegen, da macht es schon Sinn, dass man dann mal 3 Wochen auch dort bleibt und sich das in aller Ausführlichkeit anschaut. Jetzt kommt noch eine ganz schwierige Frage. Ich weiß, du wirst jetzt sagen, das ist fast unmöglich zu beantworten. In all den vielen Jahren und Reisen, die du in Neuseeland warst, gab es sicher viele unvergessliche Momente. Aber wenn du uns einen hier erzählen müsstest, was wäre so eine Begegnung, an die du immer noch gerne zurückdenkst?
Ach, das sind immer diese schwierigen Fragen, richtig. Robert. Ja. Das ist wirklich nicht einfach zu beantworten. Es gibt, wie eingangs erwähnt, bei jeder Reise gibt es unvergessliche Momente, weil das ist das Besondere. Man kommt ja immer wieder dorthin und sieht das Gleiche unter sehr unterschiedlichen Bedingungen. Und wenn ich so nachdenke, bei meiner letzten Reise, und das wird mir wirklich lange in Erinnerung bleiben, da fahren wir mit einem Boot über den Lake Te Anau, das ist ein großer, einer der größten Seen in Neuseeland, zu einer Höhle. Und bei dieser Fahrt, wir machen das am Abend, also bei Einbruch der Dunkelheit, und bei der Rückfahrt haben wir Vollmond gehabt. Und der Vollmond über dem Fiordland National Park, das war ein unvergessliches Erlebnis. Die Leute sind, meine Gruppe ist rausgeströmt mit den Kameras und hat sie nicht loslösen können von diesem unglaublichen Landschaftszuckerl.
Ja, danke lieber Franz für diese unvergesslichen Eindrücke in und nach Neuseeland, ans andere Ende der Welt, in eine Welt, die magisch ist, die mystisch ist, die ganz anders ist, die wie eine eigene Welt ist. Nicht umsonst hat man dort Herr der Ringe gedreht, weil es schon eine andere Welt an sich darstellt. Vielen Dank an alle fürs Zuhören. Wir sind am Ende der Episode angelangt. Ich hoffe, ihr habt jetzt auch ein bisschen Lust und seid auch Feuer und Flamme für Neuseeland. Alle Infos gibt es in den Shownotes, auch natürlich den Link zur Reise. Da könnt ihr es auch buchen und mit dem Franz gemeinsam fahren. Der hat noch viel, viel mehr Geschichten auf Lager über Neuseeland. Der füllt die 21 Tage natürlich locker aus. Ich möchte das auch noch einmal hier erwähnen. Podcasts sind ja oft gescriptet, da sitzen Leute mit dem Skript vor dem Mikro. Ich muss gestehen, auch ich habe mich ein bisschen vorbereitet. Der Franz allerdings sitzt mir gegenüber, er hat gar nichts mit. Aus ihm sprudelt es heraus, dieses ganze Wissen über Neuseeland. Wirklich toll. Vielen Dank, dass du da warst, lieber Franz. Ich hoffe, du hast jetzt ein bisschen Spaß gehabt.
Das war großartig. Danke für die Fragen und für das Interesse.
Super, das war's auch schon. Das war Feuer und Flamme, der konkrete Reisepodcast von Kneißl Touristik. Wir hören einander wieder mit einer völlig anderen Reise in 14 Tagen. Alles Liebe, gute Reise und bleibt uns gewogen.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.